Hallo an alle Menschen und Aliens da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Markus aus der Filmstarts-Redaktion und ich sitze natürlich nicht alleine hier im Studio und ich habe mir einen ganz, für mein Herz, ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Pascal. Hallo.
Hallo, hallo.
Es ist immer besonders schön, mit dir hier zu sitzen.
Das ist ja schon ein bisschen her, ne?
Ja, ich glaube, wir hatten so einen Doppelschlag mit Astronaut und Faculty.
Ja,
und das war
genau,
das ist
das, und davor war es 28 Years Later. Bone Temple.
Ja. Ja, good times.
Ja, wurde mal wieder Zeit, ne?
Ja. Und wir haben uns auch einen schönen Anlass genommen, denn es gibt tatsächlich, wow, einen neuen Steven Spielberg Film. Und es hat ja auch wirklich jetzt wieder ein Weilchen gedauert. 4 Jahre, glaube ich, nach Fablemans.
Nein, wirklich schon 4 Jahre?
Ich glaube, ja, Fablemans ist, glaube ich, von 2022. Sein vielleicht persönlichster Film. Und da hat er jetzt wieder einen rausgehauen und hat wieder so einen kleinen Bogen zu, naja, zu seinen Wurzeln auch ein bisschen geschlagen. Es ist tatsächlich wieder ein Sci-Fi-Film. Und naja, man kann schon sagen, nach 50 Jahren Karriere ist es einfach immer noch ein eigenes, wenn ein neuer Spielberg-Film rauskommt.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein Highlight. Das ist so ein, ich glaube, viele von uns sind einfach mit den Filmen von Steven Spielberg aufgewachsen und man hat immer wieder diesen Wunsch, noch einmal diese Magie zu spüren.
Mhm,
ne?
Von
diesem,
ja,
Mann, der uns so oft verzaubert hat.
Das hast du wundervoll gesagt, Pascal. Deswegen wollen wir auch wirklich mal einen größeren Bogen hier spannen und es noch ein bisschen so mysteriös halten wie der Film selbst und den erstmal ein bisschen nach hinten schieben. Und so kurz zumindest, weil bei uns wird es wahrscheinlich nicht super kurz, aber wir versuchen es relativ kurz zu halten, über Steven Spielberg ein bisschen zu quatschen und unsere Lieblingsfilme,
genau,
das so ein bisschen abzuhandeln, so als Einleitung. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann schaut einfach mal irgendwie in die Zeitstempel, wann dieses Geblubber hier aufhört und der Film losgeht, also der Talk über den Film losgeht. Aber eigentlich ist das halt angemessen bei so einer Größe, würde ich sagen. Also
ja, und du hast es ja auch schon richtig gesagt, diese Mystery-Marketing-Kampagne, die alles dafür getan hat, nichts über den Film preiszugeben oder möglichst wenig, das werden wir jetzt hier genauso machen. Wir reden jetzt erstmal über Steven Spielberg, über unsere Lieblingsfilme und dann gehen wir voll rein.
So, das ist meine Ansage.
Also, ich kann ja mal anfangen, lieber Markus.
Ja.
Ich würde jetzt, ich habe ja gerade schon gesagt, für viele von uns war Steven Spielberg sicherlich eine sehr prägende Persönlichkeit bei der Filmsozialisation.
Ja.
Und der Filmleidenschaft bei mir auch, definitiv. Und dazu gehörten vor allem bei mir früher ganz klar die Indiana Jones Filme. Die haben meine Eltern total gerne geguckt, die durfte ich dann auch immer mitgucken. Wenn man die heute guckt, man ist schon überrascht, wie brutal die teilweise sind. Ne? Und wenn ich dann denke, dass ich die immer so mit 10 schon mitgeguckt habe und das war schon wow. E.T. damals, ein großer Film. Aber der aller wichtigste für mich ist Jurassic Park gewesen, weil wie alle Kinder der 90er bin ich ein Dino-Kind gewesen. Ich hatte alles über Dinos, alle Bücher über Dinos, alle Spielzeuge, alles. Und dieser Film war natürlich auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass ich so Dino-Fanat war. Und
teilweise ja auch, das ist auch so ein bisschen, der ist für so Blockbuster und wir zeigen das hier unseren Kindern vielleicht schon auch relativ brutal. Ne?
Genau, der hat ja auch einige.
Vielleicht ist so brutal so, wie das Buch, aber schon.
Ja, ich finde auch, also der reiht ja quasi eine düstere Spannungssequenz an die nächste. Also ich weiß doch, diese Küchensequenz mit den Raptoren, das ist schon heftig. Das
ist schon heftig, ja.
Ja.
Abgetrennte Arme und sowas, Leute werden auf dem Klo verspeist.
Ja, stimmt. Ja, der ist schon hart. Das waren aber auch nochmal irgendwie andere Zeiten. Ne?
Ja, also, zumal auch Spielberg, also generell wirklich einer der ganz großen, seit mehreren Jahrzehnten dabei. Ich glaube sogar, nochmal gelesen zu haben, er ist wirklich der einzige Regisseur mit einer Oscar-Nominierung als bester Regisseur in jedem Jahrzehnt, seit er quasi da war. Er hat im Grunde den modernen Blockbuster mitbegründet.
Das müsste man nochmal prüfen, ob das nicht vielleicht auch Martin Scorsese.
Ja, könnte man gerne nochmal prüfen, aber es ist ja so, wir werden auch gerne mal in einem Atemzug genannt, so die New Hollywood-Ikonen quasi.
Ja, ja.
Und er den modernen Blockbuster mitbegründet mit Der Weiße Hai und dann quasi danach kam dann Star Wars und so und die beiden Filme zusammen waren ja wirklich die so eine richtige breite Veröffentlichung erstmals hatten und die Massen einfach so sehr ins Kino gelockt haben, damals auch erfolgreich. Er hatte, glaube ich, auch mehrmals in seiner Karriere den Punkt, wo er den erfolgreichsten Film aller Zeiten bis dato gemacht hat.
Ja.
Ist natürlich alles nach hinten verschoben inzwischen, aber
irgendwann kam James Cameron.
Genau, irgendwann kam James Cameron. Immer wieder abgefeuert und wir hatten es, glaube ich, auch in dem Podcast schon mehrmals erwähnt, auch allein die Tatsache, dass er in einem Jahr diese Mammutwerke Jurassic Park und Schindlers Liste rausgebracht hat,
crazy,
ist unglaublich.
Ja.
Und ja, ich kann auch nicht viel hinzufügen, was jetzt da Jurassic Park angeht, weil das ist bei mir auch ganz, ganz oben, also aus den Gründen, die du
hast. Ist das deine Nummer 1?
Ja, ist meine Nummer 1.
Bei mir auch.
Ja.
Sollen wir dann wirklich von 1 zu 5 gehen? Das ist ein bisschen uncool, oder?
Ja, vielleicht quatschen wir einfach nur so ein bisschen.
Vielleicht sagen wir einfach nur die Filme, die wichtig sind.
Ja, aber nochmal kurz zu Jurassic Park, weil das ist halt für mich einfach so der perfekte Blockbuster. Wir haben, glaube ich, in irgendeiner Reihe hier auch bei unseren Lieblingsfilmen oder so schon mal drüber gequatscht. Ich glaube, da hatte ich den auch mit drin. Aus den ja, Dinos natürlich, Dino-Faszination, aber auch immer noch. Also der funktioniert nach wie vor super. Also der hat einfach so ein, ich meine, damals bahnbrechende Effekte, die auch heute noch relativ ansehnlich sind, weil die auch relativ clever kaschiert wurden teilweise in dunklen Szenen und so. Und sonst ja mit viel auch mit Animatronics, super Kombination. Ja, und einfach auch ein guter Aufbau. Und du hast es eben, wir hatten ja die Brutalität angesprochen, aber trotzdem ist es diese Magie und diese Abenteuerlust und diese Atmosphäre auf dieser Insel, wo du halt trotzdem Bock hast, da zu sein einfach. Und ja, das schafft halt auch kaum jemand anders so sehr wie Steven Spielberg. Also so Spannung mit so einem Wohligkeitsgefühl verbindet. Mhm. Ne? Das ist eigentlich irgendwie unfassbar. Und das kann er, finde ich, auch zu großen Teil auch immer noch bis heute.
Ja.
Vielleicht nicht manchmal für die kompletten Filme, aber immer noch in bestimmten Szenen. Also das ist wirklich, also, und hat mich auch tierisch geprägt einfach. Ich habe auch das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erzählt. Das steht, glaube ich, auch in meiner Bio bei Filmstarts selbst. Das ist so einer meiner großen heiligen Grale früher war, weil ich immer das Plakat gesehen hatte im Kino schon bei uns in die Ecke in Berlin und da durfte ich aber noch nicht rein. Und das war so, also wirklich so ein Mythos quasi. Und dann, als ich es dann durfte, lief der hoch und runter einfach. Ja, und dann war so ein typischer Film, lief durch, zurückgespult, damals VHS noch, wieder von vorne angefangen. Also wirklich in Dauerschleife teilweise geguckt.
Ja, hat was Magisches.
Ja.
Muss absolut man einfach sagen. Und das hat auch über jetzt mehr als 30 Jahre nicht nachgelassen. Ne? Ich mach mal weiter. Ein Film, der mir auch sehr am Herzen liegt, an dem sich aber so ein bisschen die Geister scheiden, habe ich das Gefühl, wobei er eher wieder zurückkommt und die Leute jetzt auch anerkennen, dass er vielleicht sogar der beste Teil der ganzen Reihe ist, nämlich Indiana Jones und 4. Der Tempel des Todes. wegen des Frauenbildes natürlich oft verrissen, oft und sicherlich auch nicht unbegründet für Steven Spielberg ja sein Scheidungsfilm quasi, ne? Hat er seine Scheidung da quasi ein bisschen drin verarbeitet, das merkt man auch. Für mich ein perfekt inszeniertes, da fehlen mir die Worte, für mich ein perfekt inszenierter Blockbuster, ja, der wirklich von der ersten bis zur letzten Minute so ein hohes Tempo hat, so eine, euer Lieblingswort, Fabulierlust hat, wie er die Settings wechselt, wie er damit spielt, wie, also ich finde, der haut einem echt um.
Der ist auch wirklich unfassbar düster damals, also ich fand das richtig creepy, als auch ziemlich früh gesehen, Indiana Jones generell, du hattest das ja auch schon angesprochen, auch bei mir eine sehr prägende Reihe gewesen. Ich habe wahrscheinlich eine der langweiligen Anfangen, für mich ist immer noch der dritte am besten, weil der noch spaßiger ist, einfach ist. Der ist noch ein bisschen leichtfüßiger, da weiß nicht, kehre ich am liebsten noch hin zurück, aber ich mag auch den zweiten sehr.
Ist auch ein bisschen familienfreundlicher, der
dritte. Ja. Aber der zweite hat wahrscheinlich auch so Bilder, die sich noch mehr einbrennen, würde ich sagen. So Affenhirn auf Eis und da mit dem Herz da in der Höhle dann da. Und
ja, der hat halt noch dieses, der hat einfach auch damals so diesen Gesichter des Todes-Vibe irgendwie mitgenommen, hat er da noch mit eingearbeitet. Ich finde auch, das ist, der ist saudüster.
Ja.
Aber der macht bei mir auch echt übelst viel Spaß. Wobei ich, früher war für mich ganz klar der dritte der beste, weil die Dynamik zwischen Harrison Ford und Sean Connery ist einfach
herrlich. Ja, der gehört auf jeden Fall auch in meine Top 5. Also generell,
der dritte.
Wenn ich mich für einen Indie-Teil, also generell Indie als Reihe eigentlich, aber wenn ich mich dafür einen entscheiden müsste, würde ich den dritten tatsächlich.
Hast du den fünften inzwischen? Der ist ja nicht mehr von Spielberg, aber hast du den?
Hab ich gesehen, ja.
Okay.
Ja, ist okay. Ich finde auch 4 okay.
Finde ich auch okay.
Also ich finde die nicht total, also es ist halt nicht das, was es früher war.
Genau.
Und ich habe jetzt auch dann nie den Drang, die wiederholt zu gucken, so wie die ersten drei Teile, aber das ist jetzt auch keine Katastrophe, wie es gerne mal
gemacht wird. Nein, ich finde auch, die funktionieren einfach so als Blockbuster-Abenteuer immer noch ganz gut.
Ja,
ja, Teil 3 hast du vorhin, Platz 3 bei mir, hast du vorhin schon angesprochen, Der Weiße Hai.
Mhm.
Für mich auch das Paradebeispiel für Spannungskino, absolut zeitlos, kann man heute noch gucken. Also ich habe den letztes Jahr meiner Freundin gezeigt und die saß im Bett, einfach so, weil der so packend ist. So, ne? Immer noch
Weil einfach auch dieser clevere Kniff, dass das so lange so im Verborgenen zu lassen.
Genau, was ja auch dann total stilprägend war.
Genau,
einfach, ne?
Genau. Und weil es war ja eher produktionstechnisch auch begründet, ne? Aber dass das so effektiv ist und auch deswegen halt, du musst jetzt nicht irgendwie altbackene Monstereffekte kaschieren oder so, weil du halt jetzt das Vieh kaum zeigst. Also das funktioniert auch deswegen halt immer noch so gut. Auch für mich, ich glaube auch den, ich weiß nicht genau das Alter, aber den habe ich auch zu früh gesehen. Mhm. Und der hat mich auch damals ganz schön mitgenommen. Und ich war auch wirklich, ich war dann wirklich auch ziemlich drin. Ich habe die alle relativ viel nach hinten raus, dann nicht mehr ganz, aber schon auch relativ hoch und runter geguckt. Also auch 2, 3 und 4 noch, mit denen Spielberg nichts mehr zu tun hatte.
Mhm.
Und die dann schon sehr fraglich teilweise sind.
Ja, aber ich 2 ist noch gut.
Ich fand gerade den dritten als Kind ziemlich cool, weil es ja an diesen Freizeitpark ging.
Mhm.
Und so, und das war schon.
Der 3D, ne?
Ja, der, aber auch, ich habe mal wieder, als er irgendwann mal im Fernsehen kam, mal so wieder ein bisschen reingeschaltet, das ist schon echt schlimm.
Ja, schon trashig ein bisschen, ne?
Zumal auch wirklich, so wie auch moderne 3D-Filme das teilweise haben, so in die Fresse 3D-Effekte da irgendwie in die Kamera geballert werden, das ist schon auch, ja, nee. Aber Dennis Quaid, glaube ich, oder?
Ich weiß auf jeden Fall beim vierten Michael Caine, auch beim vierten auch auf jeden Fall ein Hund, der eine Vision von dem Hai hat oder so. Oder
sein.
Hat der Hai der Hai hat Vision von der Familie und jagt sie dann.
Ist
dass ein Hund Visionen hat, ist bei Hills Have Eyes 2 ganz crazy. Aber der erste Weiße Hai, Obermeisterwerk, der zweite ist auch gut,
ja,
wirklich. Und dann,
ja, dann lässt es nach.
Ist es für Genießer.
Vielleicht Guilty Pleasure, ja.
Ja, genau.
Aber ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Aber damals war ich so, als Kind war ich da voll auf dem Trip.
Klar, da sieht man das auch nochmal anders. Da geht es halt um einen Hai und das ist dann schon geil. Haie, ja, waren als Kinder halt geil.
Wenn wir uns jetzt doch so ein bisschen an der Top 5 langhangeln, wäre bei mir jetzt auf dem dritten E.T. tatsächlich. Also das ist so, da ist die Magie einfach noch so fast mit am stärksten von den Spielberg-Sachen. Diese, ja, diese einlullende Magie, wo ich einfach so gerne. Und dass er einfach auch, ja, das hat er mit Third Encounters vorher auch schon gehabt. Mhm. Einfach so diese Gegenrichtung, wir machen die Aliens jetzt nicht als große Bedrohung, sondern das ist halt, die Menschen sind quasi die Gefahr und die sind Besucher wie du und ich. Mhm. Und so eine herzliche Geschichte und das ist auch immer noch, also.
Ja, ja.
Rührt einen auch zu Tränen. Da muss man auch mal gleich erwähnen, das hatten wir bisher noch nicht, einfach auch diese Kollaboration mit John Williams darf man auch absolut nicht unterschätzen. Hier ist ja fast von Anfang an da gewesen. Mhm. Ich glaube, mit Ausnahme von 5 Filmen auch komplett immer John Williams Musik. Im neuen Film auch, so viel können wir schon mal sagen. Mhm. Obwohl der auch schon jenseits der 90 ist.
Ja, ja, glaube ich, ne? Ich glaub, 95 oder so, oder?
Also irgendwie
96?
Ich glaube 93 oder so, aber trotzdem 93, 94. Ah, nee. Ist ja auch egal.
Clint Eastwood ist.
Ja, ja. Clint Eastwood ist 96. Aber ja, jenseits der 90 komponiert immer noch fleißig. Ja, ja, aber auch da also so ikonische Themen geschaffen, die auch viel zu dieser Magie einfach beitragen. Und ja, jedes Mal, wenn die da mit dem Fahrrad abhängen, bin ich spätestens lost. Und, dann, und am Ende und überhaupt. Ja, also E.T. rührt mich auch bis heute noch zu Tränen.
Ja, ist nicht in meiner Top 5, wäre aber...
Du herzloser Bastard.
Nein, 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 der wäre auf jeden Fall ein absoluter Top 5 Kandidat auch. Das ist einfach bei der Fülle an Meisterwerken, die er
ja,
da gedreht hat, echt
unglaublich,
schwer.
Ja.
Aber E.T. ist ja eigentlich, glaube ich, für viele Menschen so der Inbegriff von dem, was Steven Spielberg ausmacht. So dieses sowohl Blockbuster-Spektakel-Kino irgendwie, aber dann auch immer noch dieses total aufrichtige, ehrliche Emotion und das...
Und so eine kleine fantastische Note noch.
Genau, genau. Und genau, das bremst dann immer so ein bisschen auch diese Naivität, die den Film auch oft nachgesagt wird in ihrer grenzenlosen Menschlichkeit, die sie ja oft haben. Ne? Aber die sind halt so aufrichtig darin, diese Figuren zu lieben. Mhm. Das wäre, E.T. ist ganz, ganz toll. Und sehr berührend.
Ja, bis heute.
Ja, das kann man über den vierten Teil nicht sagen.
Den vierten Platz meinst du?
Den vierten Platz,
E.T. 4.
Dass der sonderlich berührend wäre und ans Herz geht. Das ist für mich Krieg der Welten.
Oh, okay.
Krieg der Welten ist für mich ein Steven Spielberg-Film, der mir gezeigt hat, gut, muss der Soldat James Ryan natürlich auch, hat auch mal eine andere Seite gezeigt, so was so an dynamischem Chaos so geht, aber ich finde Krieg der Welten reiht auch für mich eine legendäre Sequenz an die nächste, das ist Steven Spielbergs Reaktion auf 9/11, merkt man von Anfang an und ich finde, der hat so unfassbare Terrorsequenzen. Also wenn ich an Krieg der Welten denke, kommen mir sofort 5 Szenen in den Sinn. Der brennende Zug, der da rumfährt, der Leichenfluss, wenn diese Viecher über den Berg kommen, wenn Tom Cruise durch die Stadt läuft, die Leute pulverisiert werden und ihnen die Asche so ins Gesicht. Ja. Das ist der, für mich auch ein verkannter Film. Der wurde ja damals nicht so doll aufgenommen. Hat dann so über die Jahre eher dazu gewonnen, wurde sich auch viel über Tom Cruise Performance lustig gemacht, weil der dann doch sehr na, wie sage ich, sehr betont ist.
Sehr betont, sehr dramatisch.
Genau, wurde er dann auch bei Scary Movie 4 als einer der Hauptverarschen genommen. Ich finde, das ist, ich finde, der geht völlig unter die Haut. Es gibt auch dann diese Sequenz mit Tim Robbins in diesem Haus. Der raubt mir den Atem. Ich finde, das ist ein absolutes Terrormeisterwerk.
Ja, ich bin da bis zum gewissen Punkt bei dir. Also ich mag den tatsächlich auch mehr als viele Leute und finde auch, dass er eher verkannt ist, dass er ungerecht behandelt wurde, der arme Film.
Ja.
Ich finde ihn auch unglaublich intensiv. Also damals schon reingepresst in den Kinosaal. Ja. Ich finde, er lässt nach hinten ein bisschen nach.
Ja, das Ende ist nicht so...
Ja, und das Ende, aber das ist, glaube ich, auch der Vorlage ein bisschen geschuldet. Ja. Und das ist ja, glaube ich, so. Und ja, die ganze... Manchmal schießt er so ein bisschen übers Ziel hinaus, gerade in seinen modernen Arbeiten. Diese Geschichte mit dem Sohn, das ist nach wie vor, das wenn man das so rausschneiden könnte im Nachhinein...
Boah, ich kämpfe Robbie. Jetzt, ja, ich kämpfe
mit dem Militär und so. Und dann da hätte man wenigstens nutzen können, aber das passt natürlich nicht in das ganze Bild, dass er dann halt tot ist und sich zeigt, war nicht so eine geile Idee, aber natürlich nicht. Das hätte auch insgesamt einfach nicht so gut gepasst
bei
Spielberg und so.
Spielbergs Familien zusammenführen.
Aber trotzdem unglaublich intensiv. Also das haut schon rein, würde ich auch sagen.
Ich finde auch, das sind so Kleinigkeiten, über die ich hinwegsehen kann. Der hat definitiv seine Problemchen, aber ich finde, boah.
Ja, auch gerade auch da noch das Sounddesign finde ich auch.
Ja, ja, der wummert ohne Ende, ne? Ja, der ballert.
Also wenn man den irgendwie nochmal Gelegenheit hat, wenigstens mit einer geilen Anlage oder vielleicht nochmal im Kino, falls es irgendwann davon mal eine
Retrospektive sollte. Da kann ich euch sagen, liebe Freunde, diese Woche Freitag, wenn ihr in Berlin seid, 22 Uhr Hackerschöhöfe, 35 mm Krieg der Welten.
Ach wirklich?
Ja, die mit der lautesten Anlage in Berlin.
Was hätten wir es vorbereitet jetzt?
Lasst es krachen.
Ja, also wenn
lass
dann so.
Krachen. Lasst, ne, es krachen, ja.
Und genau, gebt dem nochmal eine Chance, auch selbst wenn ihr den vielleicht damals nicht so,
genau,
nicht so geil fandet.
Ja, ja.
Gut, ja, bei mir ist wäre die vierte, wenn wir wirklich die Rangfolge, ich sag's mit uns immer
wieder. Wir bleiben dabei.
Wir bleiben jetzt dabei, ist bei mir der Soldat James Ryan, du hattest ihn ja kurz angesprochen.
Mhm.
Ja, aus ähnlichen Gründen. Also, es wurde schon alles im Grunde dazu gesagt, aber allein, was er in den ersten 20 Minuten abfeuert, ist unglaublich. Ich konnte das damals nicht fassen, ich kann es eigentlich auch heute nicht mehr fassen. Und dass es dann auch wirklich sowas noch von Steven Spielberg kommt, wie du ja gesagt hast. Also war ja wirklich mal eine andere Richtung bei Krieg der Welten, eine Antwort auf sich selber im Grunde. Mhm. Wir haben jetzt die netten Aliens, jetzt haben wir die bösen Aliens.
Mhm.
Und hier einfach so auf eine andere, in Gegensatz zu seinem bisherigen Schaffen. Weil das war so gnadenlos, so bitterböse da, aber einfach so. Ja, authentisch ist immer so ein blödes Wort teilweise, auch gerade wenn es um solche Sachen geht, aber dass du da wirklich das Gefühl hattest.
Erfahrbar,
ja. Mhm. Dass es irgendwie erfahrbar ist und das, ja. Und das ist halt nur der Auftakt und es wird halt meistens darüber gesprochen, aber der Rest ist halt auch unglaublich stark. Ne? Also diese ganze Dynamik in dieser Truppe, die Besetzung sowieso, also wer da alles mit rumspringt, selbst in kleinsten Rollen. Ne? Also
Vin Diesel,
Nathan Fillion, weiß ich nicht was.
Thomas Sizemore.
Ja.
Giovanni Ribi, Bisi.
Risi, ja, genau.
Ja.
Ja, also das.
Ja, ich hatte lange, also das ist auch einer der Steven Spielberg-Filme, die mich auch geprägt haben, als ich so 13, 14 war. Mhm. Als der neu war ich 7 oder 8, okay. Als ich so 12 oder 13 war und ihn das erste Mal gesehen habe, hat er mich natürlich völlig weggebeamt, so heftig war das. Ich habe dann irgendwann mal so eine edgy-Phase gehabt, wo mich das alles so ein bisschen, da war mir das alles ein bisschen zu, was er ja eigentlich gar nicht ist. Man hat sich dann immer eingeredet, der glorifiziert das alles schon sehr. Der,
er hat schon Pathos,
Er hat auch Anleihen, also definitiv. Ich finde aber, er gibt sich ja doch, und das ist so ein Spielberg-Ding, die ganze Zeit Mühe, diesen Figuren nah zu sein und zu verstehen, warum sie da sind. Ich habe ihn dann vor 2 Jahren, glaube ich, nochmal gesehen und auch als wirklich richtig gut eingeschätzt. Ich finde auch, die ersten 20, 30 Minuten sind meisterhaft. Wenn es nur die wären als Kurzfilm, wäre das ein 10 von 10 Ding.
Ja.
Aber danach ist der auch immer noch packend. Ja. Der ist ja auch fantastisch inszeniert, der ist ja fantastisch ausgestattet. Der hat tolle schauspielerische Leistungen. Also eine meiner Lieblingsszenen ist ja tatsächlich mit Giovanni, ich sage immer Risi-Bisi, ich weiß, dass er nicht Risi-Bisi ist.
Wenn
Ribisi,
er das hört.
Ribisi?
Ribisi, ja.
Ja, wenn die irgendwo Rast machen und er dann erzählt, dass er sich immer schlafen gestellt hat, wenn seine Mutter nach Hause gekommen ist. Und das ist, kriege ich irgendwie.
Ja, ne, weil du hast wirklich eine gute Balance. Du meintest, es ja, ist auch so ein Steven Spielberg-Ding. Du hast eben dieses ganze Spektakel und diesen Bombast, aber auch dann schon diese Charaktermomente. Ja. Du hast da wirklich ein Gefühl für diese Truppe, um die es da geht. Und diese, also, ja, hirnrissig ist jetzt auch gemein, weil die wollen ja schon jemanden retten, aber schon irgendwie hirnrissige Mission, dass sie für einen.
So ein Selbstmordkommando. Menschen,
genau, Selbstmordkommando. Mhm. Dieses ganze Aufhebens machen und so, das ist schon.
Übrigens am Anfang Bryan Cranston auch. Der einarmige Bryan Cranston, der den Auftrag gibt.
Ja, unglaublich.
Ja, er ist sicherlich.
Und dann nochmal ein Bombast-Finale. Also
und dann nochmal. Ja, und das, das Finale hat auch so eine schlimme Szene, wenn der deutsche Soldat, den sie freigelassen haben, einen von ihnen dann mit dem Messer umbringt. Oh, ist gleich vorbei.
Oh Gott, ja, kriege ich auch wieder Gänsehaut. Oh. Also, es war wirklich auch so eine Momente. Ja,
ja, genau. Es ist sicherlich nicht, würde ich sagen, der Spielberg-Film, der diese Stärken von ihm am besten vereint, aber es ist auf jeden Fall ein.
Ja.
Wahnsinnig guter Film, der ohne Ende reinhaut.
Und sein, ich überlege gerade, zweiter? Ich überlege gerade, was war der? Also Oscar für beste Regie, ne? Er hat 2 Oscars für beste Regie.
Ja, der erste ist für Schindlers Liste und der zweite ist
das
für.
Das ist der.
Ja, okay. Ich bin,
die beiden.
Das ist immer so scheiße, aber das war dann, da haben sie langsam angefangen, das zu splitten.
Ja.
Ne? Weil ich finde immer, jemand, der die beste Regie bekommt, der hat halt auch den besten Film gemacht.
Ja, ja.
Ne?
Ich finde das auch sehr schwierig zu trennen.
Und ich glaube, dass in dem Jahr, wo James Ryan die beste Regie bekommen. Oh, wir haben kein Internet hier, wir können es nicht checken.
Ist eigentlich gut. Ich würde fast sagen, der hat den auch gewonnen, ne?
Nein. Ich glaube nämlich, der hat nur beste Regie und der hat nur bester Film gewonnen, oder?
Nee, ich bin der Meinung, der hat da abgeräumt.
Kriegen wir das raus?
Hast ich versuch's. Du kannst ja schon mal deinen nächsten Platz
weiter. Ich will noch mal kurz ein bisschen drauf rumhacken, weil das waren dann erhält er bis heute an. Okay, in den letzten Jahren haben sie sich verstanden, okay, irgendwie muss der beste Regisseur ja auch den besten Film gedreht haben. Wir hatten ja dann Oppenheimer, wir hatten ja Everything Everywhere All at Once, wir hatten One Battle After Another. Die haben dann wieder beide abgeräumt, aber es gab ja dann auch zum Beispiel so eine Zeit, wo Gladiator bester Film gewonnen hat nur. Und beste Regie ging dann irgendwie an Steven Soderbergh für Traffic. Das war dann immer so.
Ich finde das auch skurril. Also,
irgendwie so Sachen. Aber ich glaube, dass bei James Ryan hat da nicht. Das war nicht das Jahr mit Shakespeare in Love, oder? Der hat bester Film gewonnen und James Ryan hat beste Regie. Geht das bei dir?
Du hast offenbar recht, aber bin jetzt drin. Also er hat 5 Oscars gewonnen tatsächlich.
Ja. Beste Regie.
Beste Regie auf jeden Fall. Beste Kamera, Janusz Kaminski übrigens, auch wieder bei Disclosure Day.
Guter Mann.
Kamera. Guter Mann, Legende. Bester Sound, bester Filmschnitt und beste...
Findest du auch raus, wer in dem Jahr bester Film gewonnen hat?
Das finde ich bestimmt auch raus,
ja, das
mein lieber Pascal.
Das muss Shakespeare in Love gewesen sein.
Ich würde fast auch sagen, das ist doch die Zeit.
Ja, ja.
Aber das war mir tatsächlich nicht bewusst,
dass der
das nicht gewonnen hat.
Ja, ja.
Genau. Crazy.
Ja.
Shakespeare and Love, also ich finde den auch süß, aber...
Ich habe den nie gesehen, aber der fehlt zu mir.
Aber das war so, ist sowieso eine, der ein bisschen so im Nachhinein so ein bisschen...
Ich glaube, der hat auch 8 Oscars
oder 8 oder 9 sogar.
Naja, genau.
Das dazu.
Ja, ich mach mal weiter mit Platz 5.
Weiter.
Ist tatsächlich auch wieder ein eher untypischer Steven Spielberg, aber die haben es mir irgendwie angetan, weil ich mag, wenn dieser... Man hat den ja immer so irgendwie abgespeichert als lieben Hollywood-Onkel.
Ja, ne? auf jeden Fall.
Ist er ja auch irgendwie und er hat ja auch unsere Kindheit bereichert. Und dann hat er irgendwann angefangen, der Soldat James Ryan zu... Gut, der hat natürlich auch vorher schon Geschichtsfilme gedreht, die düster waren und schwere Themen behandelt haben, aber selbst sowas wie Die Farbe Lila hat ja dort noch irgendwie so ein bisschen was Magisches, Verklärendes. Das würde ich über Schindlers Liste jetzt nicht unbedingt sagen, dass er was Magisches und Verklärendes hat, aber er hat dann irgendwann mit der Soldat James Ryan eine neue Härte gefunden. Die hat er dann auch bei Krieg der Welten nochmal ausgelebt und dann, wie ich finde, in seinem düstersten Film München.
Oh, beide fünf.
Ja,
habe ich auch. Ich habe immer wieder hin und her überlegt, ist bei mir jetzt auch. Auch gerne mal, wenn man so nachhinein über Spielbergs Karriere spricht, finde ich auch oft sträflich vernachlässigt.
Ja, ja, definitiv. Ich finde, das ist der Kratzer Meisterwerkstatus ist vielleicht sogar eins. Ich finde auch, der ist so hochintensiv, ein ganz klassischer 70er-Jahre-Thriller eigentlich, aber mit so einer grimmigen und bösartigen Note, gerade dann auch nochmal vor dem heutigen Israel-Palästina-Konflikt hat er ja auch nochmal eine neue Dimension irgendwie. Ich finde auch Eric Banner ist echt der Hammer.
Ja. Daniel Craig noch dabei.
Daniel Craig noch dabei, Moritz Bleibtreu als Alexander Bader.
Du gerade sein,
heißt der Alexander Bader?
Ich weiß nicht. Also
Bader Meinhof, der heißt ja nur Alex, glaube ich, da in dem Film, aber das ist ja ganz interessant. Irrsinniger Film, geht echt unter die Haut, ist echt ein übles Brett.
Boah. Absolut, habe ich damals, glaube ich, sogar im Kino gesehen und das hat schon...
Hat schon gewummert, ne?
Hat richtig gewummert, also wieder so ein Fall, wo einfach auch das ganze Sounddesign, die Inszenierung, hat unglaublich intensive Szenen drin, die so mit der Wucht dich völlig... umblasen. Also.
Ja. Und auch, der hat auch die, ich weiß noch damals, der wurde auch harsch kritisiert, unter anderem auch für eine Szene, wo er einen Angriff der Mossad-Agenten mit einer Sexszene gegenschneidet im Finale. Das ist auch, also wenn du, das ist glaube ich die einzige Sexszene, die Steven Spielberg je inszeniert hat.
Man müsste jetzt überlegen, aber.
Ist es.
Kann man auf jeden Fall, wenn dann an einer Hand.
Ja, es ist definitiv und es ist wirklich so dieser Angriff der Mossad, während Eric Banner kommt. Es ist so, wirklich, also ganz crazy.
Ja.
Aber,
ist eine Entscheidung. Muss
ja, sagen. toller Film.
Ja.
Also ich habe mir, sind wir uns ja einig, viele, viele Übereinstimmungen oder einige.
Ja.
Ich habe aber hier auch noch, da will ich jetzt aber gar nicht groß drauf eingehen. Also
ich kann nochmal so abfeuern, was wir.
Genau, ich habe E.T. noch aufgeschrieben, weil E.T. ist grandios. Unheimliche Begegnung der dritten Art finde ich auch ganz fantastisch. Ja. James Ryan habe ich noch aufgeschrieben, weil der einfach auch prägend war. Was mir noch wichtig ist, Minority Report.
Ja, steht bei mir auch noch bei den weiteren Erwähnungen.
Brillant, auch verkannt.
Ja.
Und Catch Me If You Can.
Ja, steht ja auch.
Ja.
Also ich habe noch Minority Report, Catch Me If You Can. Schindlers Liste natürlich, ich meine, come on. Und was war das für ein...
Da kamst du mir gerade hoch.
Da kam mir das Alien fast aus dem Hals gekrochen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich die, ich sag mal, gewagteste Nennung bei mir. Ist
die Verlegerin.
Ist Hook.
Ja.
Es ist ein Film meiner Kindheit, hat mich unglaublich geprägt. Ein Lieblingsfilm meines Vaters vor allem. Waren sowieso riesen Robin Williams-Fans. Und das ist auch so... Die ganze Magie und schon so dieser Legacy-Sequel-Ansatz, den du eigentlich heute erst so hast, ne?
Ja.
Im Grunde.
Den habe ich, glaube ich, zu spät gesehen, als dass er mich hätte richtig prägen können. Ich habe den erst in meinen 20ern gesehen, tatsächlich. Wenn ich den auch so in jungen Jahren gesehen hätte. Der ist ja auch irgendwie so ein bisschen so halb in Vergessenheit geraten, würde ich sagen.
Naja, ist ähnlich wie, zumindest wenn man so über Spielbergs Karriere spricht, erwähnt man den ungern, sage ich mal.
Ja, ich glaube, Ich weiß aber nicht so genau, warum, was da genau die Vorwürfe waren. Es ist auf jeden Fall der Spielberg-Film, wo ein Kind stirbt. Deswegen hat er sich ja selber so ein bisschen auch davon distanziert, sage ich mal. Oder er sagt, das würde er auf jeden Fall anders machen. Ja. Wäre mal ein Film, den man sich nochmal angucken könnte.
Ich finde auch. Also
ich habe den ja nur einmal gesehen.
Ich habe den wirklich sehr oft früher gesehen, aber auch so ein typischer Fall, seitdem, also wirklich so ein Familien-Kinderfilm von mir, seitdem auch lange nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, also da bin ich schnell wieder drin. Also der kriegt mich auch wieder mit seiner ganzen Magie und dem Worldbuilding und der Ausstattung. Und das ist schon, da habe ich auch gleich wieder die Musik im Kopf und so. Also das ist schon wirklich,
Beschissenster Spielberg?
Beschissenster Spielberg.
Puh. Einfach aus dem Ärmel raus?
Ich muss ja auch sagen, also ich habe wahrscheinlich auch ein paar mehr Lücken als du. Ich habe auch längst nicht alles gesehen, weil er so viel gemacht hat. Ich habe gerade noch die Liste da, aber ich habe auch von denen, die ich gesehen habe, greife ich ja vielleicht schon ein bisschen vorweg. Für mich hat er, also er hat keinen ganz beschissenen Film gemacht, aber wahrscheinlich Ready Player One, muss ich sagen.
Okay.
Also ich finde den auch nicht beschissen, aber von denen, die ich gesehen habe, hat er mich am wenigsten gekickt.
Ja.
Also ich finde, das liegt auch ein bisschen an der Vorlage. Das ist einer der wenigen Filme, oder wenn Filme rauskommen, lese ich ja immerhin noch ein paar Bücher. Manchmal die Vorlagen, da habe ich gesehen, ich finde die auch nicht so besonders stark. Also es ist eine nette Grundidee, aber es ist vor allem so ein Nostalgie-Abgewichse die ganze Zeit. Das sagt der Stranger Things-Fan ist hier groß.
Ja, ich wollte es nicht sagen.
Aber ich finde, der hat halt nicht viel mehr. Ich finde, Stranger Things war das gerne vorgeworfen, aber bietet halt in meinen Augen noch wesentlich mehr. Und da ist es wirklich nur so eine Referenz nach der anderen und so. Das ist.
Naja, und er hat halt auch ein totales Boomer-Ende. So, geht mal raus, spielt nicht so viel. Das hat mich am meisten.
Er
hat
also ja, das hat er aber, glaube ich, hinzugefügt. Ich glaube, das hat das Buch nicht.
Ja, aber das ist ja egal.
Ja, genau. Ich überlege jetzt gerade. Aber das hat es dann noch schlimmer gemacht. Also ja.
Aber der hat natürlich unfassbare Action-Sequenz und der hat diese Shining-Sequenz.
Die finde ich tatsächlich wirklich ganz geil.
Ja, die ist echt geil.
Hat das schon schön nachgestellt, zumal das auch eine eigene Idee war. Also im Buch ist es, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Die Sequenz an sich gibt es auch mit einem anderen Film.
Ja.
Schreibt das gerne und so mal. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm.
Schreibt
doch
mal in die Kommentare. Schreibt doch mal in die Kommentare.
Wargames, ich glaube, es war Wargames, aber das damit kriegst du halt keinen wahrscheinlich Kino.
Ich weiß, dass ich Gefährten ganz, ganz schrecklich fand, als ich ihn damals...
Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen.
Den muss ich aber unbedingt nochmal gucken. Ich glaube, das war damals auch mein halbstarkes Ich, das da gesagt hat. Und welchen ich echt quälerisch fand, war Amistad.
Ja. Oh. Ist das der mit Anthony Hopkins?
Anthony Hopkins, Matthew McConaughey.
Den habe ich nur einen Auszug
über das Sklavenschiff.
Ja.
Oh, ja. Boah, ist das echt, ey. Das ist Stahl.
Okay. Nee, den habe ich auch nie komplett gesehen.
Ja,
weil so ein Auszug, weil der auch früher viel im Fernsehen kam, zu einer Zeit, wo ich das halt auch viel gemacht habe.
Ich glaube, wenn Spielberg so ein Historienschinken macht und der keine großen Oscars gewinnt, dann weiß ich, ist nix. Ich weiß nicht mehr, ob der nominiert war, bestimmt. Ich glaube, der war nicht.
Ist Gefährten nicht mit Return to Silent Hill Star Jeremy Irvine?
Ja, genau. Und Colin Firth, glaube ich auch.
Ja, ist auch wieder so ein Riesencast, so ein Riesenensemble. Und Pferd,
ja.
Ich fand es so, also ich habe.
Hippie Hopper.
Mich hat das nämlich auch schon nicht so gekickt, so, ich weiß nicht, ist schon so eine gewagte Entscheidung, so diese Historie da anhand einer Pferdegeschichte zu erzählen.
Ja,
weiß nicht.
Kann man machen.
Ja.
Ist natürlich auch eine große Geschichte, die Millionen Pferde, die da gestorben sind.
Ja, das definitiv. Das will ich jetzt nicht, die Pferde will ich jetzt nicht.
Scheiß auf die Tiere, ja.
Scheiß auf die Tiere.
Scheiß auf die Tiere.
Nee, aber deswegen deswegen hat es mich bisher noch nicht so motiviert, den zu schauen. Aber
es hat dich motiviert, Disclosure Day zu gucken, oder?
Ja.
Kein scheiß Übergang, aber egal, wir kommen jetzt einfach rein.
Ja. Ist gar nicht so scheiße, weil, genau, wir haben ja gesagt, es ist immer ein Ereignis, aber jetzt wäre trotzdem eine konkrete Frage, hast du dich jetzt konkret auf diesen Film gefreut oder hast du dich anfixen lassen von dem Mystery-Marketing, war dir das egal oder war es einfach nur Spielberg?
Also ich muss sagen, das Mystery-Marketing habe ich natürlich mitbekommen, war mir aber ziemlich egal, weil wenn ein neuer Spielberg kommt, dann...
Bist du da?
Bin ich da. Ich fand ja auch seinen letzten Fablemans ganz, ganz fantastisch. Ich bin dann da einfach. Und er hat einfach, kommt wieder zurück zu seinem Science-Fiction-Genre oder dem Science-Fiction-Kino, was er auch mitgeprägt hat, einfach durch Unheimliche Begegnung und E.T. Und es hieß ja auch lange oder es wurde gemunkelt, dass es vielleicht auch eine Fortsetzung zu Unheimliche Begegnung dritten Artes oder irgendwie im gleichen Universum spielen könnte. Deswegen war mir diese Mystery-Kampagne, also ist nett, wenn das noch funktioniert, und es hat ja auch irgendwie funktioniert, haben ja auch viele Leute darüber gesprochen, vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es irgendwie bei Cloverfield oder bei Nope noch funktioniert hat, weil da war es ja wirklich echt ein Mega-Hype.
Ja.
Ich fand jetzt nicht, dass Disclosure Day im Vorfeld einen Mega-Hype ausgelöst hat, aber ja, wenn Spielberg draufsteht, dann bin ich natürlich da.
Ja, zumal das ja schon auch dieser Hook war, ne? Spielberg macht wieder so ein UFO-Alien-Irgendwas-Film, aber wir wissen nicht genau, was es ist und worum es geht und genau, du meintest ja schon, vielleicht Verbindung zu irgendwie früheren Werken von ihm und so. Ja, ich bin auch nicht mehr so empfänglich für sowas wie früher. Du hattest ja Cloverfield schon erwähnt, das war zum Beispiel, wo ich damals so abgegangen bin, allein durch dieses Marketing, ja. Also dieser Trailer mit dieser...
Mit dem Topf.
Mit dem Topf, mit der Freiheitsstudentopf, der da durch die Gegend fliegt, ohne Titel und so. Sowas hat mich früher schon auch sehr gehuckt. Aber inzwischen auch oft schon erlebt, dass da halt viel heiße Luft hinter sowas gerne mal auch ist. Und ich muss auch... Man muss auch hier sagen, aber vielleicht kommen wir da dann auch im Detail dazu. Ich finde auch, diesem Aufbau wird es dann auch nicht gerecht, beziehungsweise Nein. wenn man auf die Story guckt.
Nein, da ist es definitiv heiße Luft.
Genau.
100%.
Und deswegen weiß ich nicht, ob man sich da so einen großen Gefallen tut.
Und das wird dem Film, glaube ich, auch auf die Füße fallen.
Könnte ich mir nämlich auch vorstellen.
Ja. Weil ich glaube, die Leute werden reingehen und werden den Megatwist erwarten oder die schockierendste Offenbarung aller Zeiten. Ja, vielleicht ist es so. Das wird ja im Spoiler-Teil, aber...
Vielleicht machen wir noch so einen Mini-Spoiler-Teil. Nee,
aber wirklich Mini.
Ja.
Und danach sagen wir nochmal die 10 schlechtesten Spielberg-Filme.
Schon als dieser. Also bleibt dran.
Ja.
Also muss man auch sagen, man muss trotzdem wahrscheinlich mal kurz anreißen und ein bisschen konkreter als diesen Vorfall machen, worum geht's denn? So grob zumindest, ja.
Ja.
Also, wie gesagt, es wurde gesagt, es ist irgendwie ein UFO-Film, wurde es, glaube ich, genannt. Ich glaube, die haben auch Aliens nicht explizit gesagt, warum auch nicht, weiß ich nicht. Im Grunde ist es ein relativ klassischer Verschwörungsthriller, wenn man so will. Ne?
Fast schon so ein Paranoia-Kino irgendwie aus den 70ern, ja.
Wir haben relativ, wolltest du nicht, du kannst doch, willst du?
Soll ich mal meine Inhaltsangabe vorlesen?
Ist das zu billig?
Nein.
Also wir müssen sagen, Pascal hat ja die jetzt schon auf Filmstarts zu findende Kritik auch dazu geschrieben und er hat sich ja da schon solche Mühe gegeben, die Inhaltsangabe hinzuschreiben.
Boah, da habe ich mir Mühe gegeben.
Dadurch, dass wir das so ungern alle immer machen im Podcast, erlaube ich dir jetzt einfach mal das vorzulesen, wie es da steht.
Da darf man sich natürlich nicht verlesen, weil sonst der Eindruck entsteht, das hätte ich gar nicht geschrieben. Aber das ist natürlich die Nervosität vor 700 Millionen Zuhörern. Also ich fange mal an. Margaret, gespielt von Emily Blunt, arbeitet als Wettermoderatorin bei einem Fernsehsender in Kansas City, träumt jedoch von einer Karriere als ernstzunehmende Journalistin. Während einer Live-Sendung wird sie plötzlich von einem rätselhaften Phänomen heimgesucht, das sich keiner wissenschaftlichen Erklärung zu fügen scheint. Verdammt.
Fuck.
Während die Behörden alles daran setzen, den Vorfall unter Verschluss zu halten, wächst in Margaret der Verdacht, dass weit mehr dahinter steckt, als offiziell zugegeben wird.
Aha.
Zur selben Zeit versucht der Aktivist Dr. Daniel Kellner, Josh O'Connor, man kennt ihn aus Challenger
und Knives Out
3. Knives Out 3
und The Crown.
Und The Crown.
Also ist einer der Shootings das. Ja, Prinz Charles, den jungen Prinz Charles gespielt.
Ah, okay.
Guter Mann.
Der Daniel möchte die Welt über die Wahrheit informieren. Jetzt freestyle ich hier. Ich glaube, steht's ja alles.
ist okay.
Der ehemalige Cybersicherheitsexperte saß einst wegen eines Hackerangriffs im Gefängnis und arbeitet inzwischen für die geheime Nichtregierungsorganisation WARDEX. Die Informationen über UFOs und außerirdisches Leben sammelt und archiviert. Deren Leiter, Noah Scanlon, Colin Firth, verfolgt jedoch ganz andere Ziele. Er möchte dieses Wissen unbedingt weiter vor der Welt verborgen halten.
Da ist ja alles mit drin,
alles
ohne
drin.
Zu viel zu verraten.
Nein.
Meine Fresse.
So muss es sein, ey. Ich bin Kritikenmeister.
Ja, man muss auch sagen, der Film steigt auch sehr unvermittelt ein, was mir auch gefallen hat. Erstmal ein bisschen...
Wrestling?
erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht aus der Ego-Sicht, wie man einen Fuß von einem Wrestler ins Gesicht in die Fresse kriegt. Also, what is happening?
Ja, wenn am Anfang nicht der Titel direkt über die Leinwand gekommen wäre, würde man sich denken, okay.
Wahrscheinlich haben sie es deswegen auch gemacht, ja.
Wo sind wir denn hier?
Ja. Aber dann geht's halt unvermittelt wirklich schon in diese Verschwörungsgeschichte rein. Du merkst, Josh O'Connor hat irgendwas entwendet, hat was dabei, soll eine Übergabe machen an die Colin Firth-Truppe.
Verkacktes.
Also er will's halt auch nicht so richtig machen und windet sich da so ein bisschen ungelenk raus.
Genau, und dann geht es direkt über in ein Fluchtszenario, was ja quasi den ganzen Film bestimmt.
Im Grunde schon.
Ja, es geht ja wirklich nur darum, dass Josh O'Connor etwas von A nach B bringen muss und die anderen Leute ihn davon ihn daran hindern wollen.
Ja.
Und das ist quasi so die Struktur des Films.
Ja.
Es ist ein Flucht-Jagd-Film.
Genau.
Ja.
Deswegen, es ist halt wirklich relativ simpel und klassisch, deswegen ist, das meinten wir schon, ist es jetzt nicht so...
Ich sage, es ist altmodisch.
Ja, es ist altmodisch.
Aber im besten Sinne.
In einem ganz guten Sinne, finde ich auch. Vielleicht nicht im besten, aber deswegen tun sie sich keinen Gefallen mit diesem Aufwand. Man sollte jetzt keine Ausgeburt an Originalität erwarten. Wer das nicht tut, der wird hier vielleicht ganz gut bedient, aber es ist jetzt nicht, er findet das Rad jetzt nicht neu in vielerlei Hinsicht.
Ja, ich glaube, das Beste für euch da draußen ist, wenn ihr diesen Film gucken wollt, und das empfehle ich euch auf jeden Fall, geht mit dem Gedanken ran, ihr bekommt einen klassischen Science-Fiction-Blockbuster.
Ja, genau.
Ja.
Ja, sehr klassisch.
sehr klassisch.
Ja. Ja. So, und wie fandest du das denn?
Ich fand es sehr klassisch. Ja. Nein, ich muss sagen, dieser Film hat mich von Anfang an gepackt. Mhm. Also ich bin ja ohnehin ein Riesenfan von diesem klassischen, es ist ja irgendwie ein New Hollywood Film, man hat ja wirklich das mhm. Gefühl, dass der so auch entweder in den 70ern oder so in den 90ern, wo dann auch wieder diese klassischen Thriller ihre neue, einen zweiten Frühling hatten, dass er irgendwie aus den 90ern stammen könnte. Ich finde, er ist relativ konzentriert, hat natürlich sehr viel Exposition immer zwischendurch, das bremst ihn dann schon sehr, also es ist schon so eine Informationsflut,
ja,
die dann durch...
Obwohl ich, gut, wie gesagt, gut finde, dass man das nicht direkt am Einstieg hat, sondern
genau, das kommt dann irgendwann, aber das, ja. Da ist der, rollt der ja, Film ja, ja schon absolut. Ohne Ende mhm. und dann wird das immer ein bisschen ausgebremst, einer der Kritikpunkte. Ich finde aber, der hat einen guten Flow, ich finde, der ist auch wirklich mit einigen richtig fetten Blockbuster-Sequenzen ausgestattet, also es gibt da eine Action-Sequenz, die ich jetzt mal vorwegnehme, mit einem Güterzug, mhm. die ballert,
ja,
die ballert
auf jeden Fall ein Highlight, ja.
Genau, die ballert ohne Ende. Allgemein die Verfolgungsjagden oder die Autosequenzen finde ich auch ziemlich geil, mhm. weil er da eben auch wieder diese One-Shots einsetzt, die mhm. er übrigens schon immer in seiner Karriere hat, aber es wird gar nicht so oft erwähnt, was ich ja. immer seltsam finde, weil der erste Indiana Jones ist voll damit.
Naja, zumal es ist ja auch, wahrscheinlich ist es vielleicht so, es sind jetzt keine Rekord-One-Shots, die sind Nein. nicht ewig lang, aber es sind mehrere verstreute und dadurch entsteht halt so eine geile Dynamik.
Ja, das ja, ist ja also auch geile Immersion auch. Ja, also ja, du bist ja. dann wirklich, es gibt dann auch irgendwie die Kamera, die sich dann auch mit ins Auto reinsetzt.
Ja,
das hat er ja irgendwie mit Krieg der Welten perfektioniert, mhm. diese Kamerafahrt aus dem Auto ins mhm. Auto, das ist ja brillant. Ja, also wenn ich das jetzt schon, wir gehen natürlich nochmal weiter rein, aber ich kann sagen, er hat mir wirklich richtig gut gefallen. Mhm.
Schön für dich, wow.
Wow, ja, ist ein Alien, ist ein Alien drin.
Hier ist gerade ein Alien durchs Studio geflogen, aber das nur am Rande. Die passen auf, dass du auch wirklich das Richtige sagst. Was ist das für ein Tier?
Ja, auf jeden Fall ein großes.
Ja,
mach die Hose zu.
Also wenn wir gleich, wenn wir gleich nicht mehr da sind, wisst ihr Bescheid, ja,
dann
ne?
Wurden wir verschluckt.
Wurden wir verschluckt von den außerirdischen Besuchern.
Ja.
Ja, ich kann, es ist ein bisschen ein kurioser Fall. Ich kann dir in vielen Sachen zustimmen. Bei mir ist der Funke aber nie so ganz übergesprungen. Wir hatten ja auch kurz mal uns schon ausgetauscht, da hattest du mich gefragt, ob es denn irgend so einen ganz besonderen Punkt gibt, den ich irgendwie schlecht fand oder so. Ich kann das gar nicht so wirklich festmachen. Es gibt so viele kleine Sachen, die mich stören. Mhm. Das Größte ist vielleicht am ehesten vielleicht noch die Effekte, da können wir gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber es sind so kleine Sachen, sodass dass ich nie so ganz reingekommen bin. Also ich finde, der Flow war da, also es war nie langweilig.
Nein. Ist, und man muss sagen, der geht 150 Minuten.
Genau, es ist wirklich mitreißend. Also ich habe mich jetzt tatsächlich nicht gelangweilt. Ich wollte immer wissen, wie die jetzt dann nun weiterkommen, was dann passiert. Was eben auch wirklich an der Inszenierung und an der Kameraarbeit teilweise auch liegt. Das sind so, auch immer so Kleinigkeiten. Du hast die One-Shots oder einfach irgendwie so bestimmte Drehungen, Spiegelungen oder einfach so Fahrten, wo du denkst, ja, das unterscheidet ihn dann doch von so anderen Blockbustern, wo ein bisschen was einfach gemacht wird und nicht einfach nur so stur abgefilmt wird. Das ist dann eben doch nicht einfach nur Handwerk, sondern da haben Leute irgendwie was verfolgt und das auch umgesetzt und das ist halt bei Spielberg und gerade in Kombination mit Kaminski, oh Gott, war das richtig? Ja, Janusz Kaminski.
Kaminski.
Ja, war vollkommen richtig, hab mich gerade selber verunsichert. Ja, auch genau wie im Auto oder da habe ich auch noch, das brennt sich ja noch so ein bisschen ein, wo Emily Blunt da von der Polizei quasi am Anfang so wegfährt und hört, wie das Polizeiauto hinter ihr ist. Normaler Film, sag ich mal. Normalerweise würde es dann einen Umschnitt machen und hier siehst du einfach, wie die Kamera aus ihrer Sicht quasi auf den Spiegel lenkt und das Polizeiauto irgendwie sieht und dann wieder zurück und so solche kleinen Kleinigkeiten.
Es gibt auch so eine Szene, wo Jane, ich weiß gerade nicht, welche Schauspielerin das war.
Eve Hewson?
Ja. Ein Messer in der Hand hält und in der Klinge spiegelt sich ihr Gesicht.
Ja,
das sind
stimmt.
So wirklich, also ein virtuoser Filmemacher, also wirklich auch ein sehr visuell denkender Filmemacher und man kann sich hier schon dran erfreuen. Auf
genau,
jeden Fall.
Das ist halt das, was mich dann am ehesten auch noch so bei der Stange gehalten hat. Und sonst, wahrscheinlich hat er für mich dann einfach dann doch ein bisschen zu wenig gemacht, auch selbst unabhängig von diesem Aufbau vorher. Ich weiß nicht, also es ist so. Dass es dann doch nicht, abgesehen von diesen inszenatorischen Kniffen, doch am Ende zu wenig hängen bleibt bei mir, glaube ich, im Nachhinein. Es ist jetzt kein Film, wo ich jetzt unbedingt Bock hatte, den nochmal wieder zu entdecken, so in ein paar Jahren oder so. Da fehlt mir dann irgendwie irgendwas Bestimmtes. Ich weiß es nicht genau.
Ja, also ein Meisterwerk ist es nicht. Mhm. Das kann ich auch sagen. Mich hat der sowohl durch seine klassische Struktur gepackt, ich fand auch, wenn man jetzt mal die Effekte wegnimmt, hatte der eine sehr interessante Ästhetik, auch nochmal im Schaffen von Steven Spielberg, weil er wirklich sowas Tristes hat, woran ich mich am Anfang irgendwie gestört habe, weil ich mir dachte, das kenne ich so nicht von ihm. Es passt dann aber, wie du auch schon selber gesagt, habe ich dann auch in meine Kritik aufgenommen. Ist mir dann auch irgendwann klar geworden, warum er das so macht. Es ist ja auch eine Welt, die am Abgrund steht quasi. Es ist ja wirklich ja, kurz vor 12, ja, möchte ich sagen. Und das spiegelt sich dann auch in diesen kalten, schroffen Bildern wieder. Umso stärker wirkt es dann natürlich, wenn da mal so ein bisschen Licht reinkommt. Das ist ja dann der Hoffnungsschimmer. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das sind dann, ist dann eben wieder sowas, was mich bei Steven Spielberg immer total bekommt, wenn er dann irgendwie seine Oden an die Menschlichkeit und die Empathie anstimmt. Weil das trotz aller Naivität, die sicherlich hier auch irgendwie mitschwingt, total ehrlich ist. Also er ist ja wirklich, er nimmt sich ja wirklich die ganze Zeit Raum, seine Figuren zu beschreiben, die zu verstehen zu wollen und ihre Motivation zu erklären. Ja. Also ich finde, das sind dann auch immer so Filme, die vielleicht auch nochmal einfach grundsätzlich durch ihre Haltung nochmal drauf gewinnen bei mir. Also vielleicht wäre es auch einfach ein 3,5er in Wahrheit, aber durch dieses Plädoyer für Mitgefühl und dass die Menschheit ein Recht hat, Wahrheiten zu erfahren, auch wenn das unsere Weltordnung vielleicht irgendwie durcheinander bringen wird, macht es für mich dann einfach nochmal deutlich packender und hab da wirklich mitgefiebert. Ja. Also mich hat der wirklich gepackt.
Was ich auch wirklich stark fand, gerade im Kontrast zu dieser Exposition, was so die Story und die Geschehnisse da so angeht, ist eben, was von dir jetzt gerade schon angesprochen wurde, das Worldbuilding so im Hintergrund. Also das passiert ja wirklich so nebenbei, ne? Also du hast halt, ich habe erst irgendwie in der Hälfte, nein, vielleicht nicht ganz in der Hälfte, aber erst irgendwann gecheckt, dass die Welt offenbar das auf einen riesigen Konflikt zusteuert. Irgendwie Nuklearkrieg mit Nordkorea und USA irgendwie, wird da so im Hintergrund mehr oder weniger angedeutet. Das ist finde ich, relativ stark. Und das
finde ich auch, weil er eben so ein bisschen so von diesen politischen Parolen und sowas dann so weggeht, sondern man hört das einmal in den Nachrichten und irgendwann gibt es so eine Szene, wo Emily Blunt an einer Tankstelle ist und die Leute plündern die
regelrecht.
Und man denkt sich da im ersten
Moment, dachte ich, wo kommt denn, aber ja, okay.
Aber es macht halt, und ich glaube, wenn du den nochmal guckst und nochmal darauf achtest, was eigentlich dieses Worldbuilding im Hintergrund, dieses Hintergrundrauschen, ist das sogar nochmal schlüssiger auch mit der Ästhetik zusammen. Ich glaube, da lohnt er sich doch nochmals
vielleicht dafür,
gesehen zu werden.
Genau, am ehesten noch dafür. Ja, und zumal auch da, auch was diese ganze Handlung an sich ergeht, wird ja auch so eine größere Mythologie so ein bisschen angedeutet. Die haben so bestimmte Begriffe für so Sachen, wenn man Experience ja auf einmal sowas fällt, dann denkst du, die haben auf jeden Fall schon da schwingt so eine gewisse Historie mit, die jetzt nicht so ausbuchstabiert wird wie manche andere Sachen. Das fand ich dann
fand ich auch
schön erzählt. Ja,
fand ich. Das hätte dann auch so dieses Infodumping wahrscheinlich nochmal ein bisschen too much dann einfach.
Ja,
wenn
das funktioniert
alles,
ja auch so.
Genau, es funktioniert so.
Der Fokus wird klar gesetzt.
Ja.
Was ich ein bisschen schwierig fand, ich meine, du hast die Botschaft auch schon angesprochen, klar, Menschlichkeit, schön.
Wichtig.
Wichtig, finde ich auch gut, aber so ein paar Sachen ist es ein bisschen ungelenk, was so angesprochene moralische Fragen angeht und Themen, wenn dann so die Religion mit reinkommt und Gott und so und der Vergleich zwischen irgendwelchen übermächtigen Sachen und so, das finde ich, das ist ein bisschen holprig. Das will ich auch nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht Spielberg geschuldet, sondern vielleicht David Koepp, der hier das Drehbuch geschrieben hat, der schon Jurassic Park zum Beispiel das Drehbuch geschrieben hat.
Und Krieg der Welten.
Und Krieg der Welten, genau, auch viele, also genau, wir haben, glaube ich, als wir Cold Storage Podcast gemacht haben, haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr über David Koepp gesprochen, da könnt ihr gerne nochmal reinhören.
Ja.
Das fand ich ein bisschen ungelenkt, zumal das auch dann, das gibt zwar so mancher Figur dann noch so ein bisschen Profil, andererseits werden viele Nebenfiguren dann auch für die beiden großen Hauptfiguren auch gerne mal dann wieder fallen gelassen.
Ja, auf jeden Fall.
Schwierig.
Genau. Ja. Also jede Figur bekommt schon ihren Platz und ihren Raum, aber irgendwann geht es wirklich nur noch um die beiden Hauptdarsteller und die anderen sind dann nur noch so Nebenfiguren. Ja, dieses Religiöse hat mich auch gestört.
Ist daraus auch nicht viel gemacht.
Genau. Natürlich super, super wichtig, das reinzubringen, weil wir einfach in einer Welt leben, in der Religion für viele Menschen ein mega Thema ist und dieses Ding, wenn bestätigt wird, dass irgendwie es gibt außerirdisches Leben, das würde ja auch die Auffassung von Religion völlig außer Bahn werfen irgendwie. Deswegen fand ich schon wichtig, dass es drin ist, aber nicht in der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Es hatte so leicht fundamentalistische Anleihen sogar schon, wenn dann irgendwie aus der Bibel auch zitiert wird und sowas. Hat mich eher an M. Night Shyamalan erinnert, muss ich wirklich sagen, der einer der großen Spielberg-Nachfolger war oder auch ist noch irgendwie. Hat mich auch ein bisschen rausgeworfen, fand ich jetzt aber im Kontext oder im Vergleich zu den großen Stärken des Films nicht so schwerwiegend, dass es mich irgendwie rausgeworfen hätte.
Das gehört halt zu den Sachen, diese auch eher kleineren Sachen.
Und vielleicht kommt das auch mit 80.
vielleicht
kommt das auch mit 80
Vielleicht. Nee, aber das sind dann so in Summe halt mehrere Sachen.
Genau.
Also das einmal, jetzt kurz wirklich nochmal auf die Effekte. Uns graust ja schon, glaube ich, beiden noch nach dem Trailer so ein bisschen.
Ja.
Man muss sagen, es ist zum Glück nicht so viel.
Ja.
Weißt du, wow, da ist das außerirdische Flugobjekt hier schon wieder.
Oh.
Ich glaube, das geht direkt ins Weltall, was das hier uns beschattet, das Vieh, was hier durchkommt. Hast du es? Und jetzt ist es auf. Ah, sehr schön.
Ich dachte, ich hätte sie. Ja,
okay. Ja, oh, genau. Und da muss man sagen, in Summe ist es zum Glück relativ wenig, was dann aus dem nicht wirklich sichtbar aus dem Computer kommt. Aber wenn es passiert, ist es halt wirklich schrecklich. Und reißt einen selbst bei der angesprochenen Highlight-Szene, die du gesagt hast, mit dem Güterzug. Selbst da hast du so weitere Shots. Da hast du immer so weitere Shots. Und das ist halt sowas. Ah, ich wäre jetzt gerne noch mehr drin. Die hatte mich, die Szene, und dann so immer so ein bisschen rausgeworfen. Und sobald halt, und das ist halt der große Knackpunkt, irgendwas mit Tieren ist, boah, da frage ich mich, wie es bei so einem Blockbuster, in einem Film von einem Mann, der Jurassic Park gemacht hat, wie Tiere so schrecklich aussehen können. Und wenn die so schrecklich aussehen, warum man sie so prominent featured im Bild. Also ich weiß, was sie sein sollen und was sie vielleicht dann auch repräsentieren sollen. Aber kann man das dann nicht irgendwie besser kaschieren? Ist ja der Meister des Kaschierens, auch was so Effekte angeht teilweise. Das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen mehr rausgerissen, als es mir lieb gewesen wäre.
Ja, muss ich leider auch zustimmen. Also bei der Güterzugszene, die fand ich einfach heftig, da war ich drin. Bei den Tieren muss ich dir zustimmen, das sieht einfach super digital aus. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, der Film wurde auf 35 mm gedreht, also analog. Und wenn du dann irgendwie solche Effekte reinbringst, dass sie dann vielleicht ein bisschen so die Tiefe vom Bild rausnehmen, dass sie dann sehr künstlich wirken. Aber es stimmt schon, es sieht nicht gut aus.
Leider. Und das schrammte so ein bisschen, ich glaube, das hat dich jetzt nicht so gestört. Bei mir schrammte es auch so manchmal ein bisschen zu sehr an Albernheit vorbei. Und manchmal auch ein bisschen drüber hinaus. Also jetzt nicht so, dass es, wie gesagt, das ist auch nicht was, deswegen hat er mich ja trotzdem relativ gepackt, nicht was mich da komplett rausgeworfen hat, aber immer wieder so ein bisschen angekratzt hat, muss ich sagen. Also es ging einmal geht es so ein bisschen um Emily Blunts Figur, die ist ja auch so ein bisschen für die Gags zuständig teilweise, funktioniert manchmal besser, manchmal weniger gut. Du hast halt so eine Szene mit dem Handy und dem Auto, das ich sehr witzig fand, muss ich sagen, das ist wieder was für mich. Wie schwer es doch ist, ein Handy kaputt zu machen. Aber manchmal ist es dann doch ein bisschen too much für mich gewesen, wo ich so denke, da schrammt so ein bisschen daran vorbei, dass ich die Figur jetzt vielleicht nicht mehr ganz so ernst nehmen kann, weil sie ja dann auch wirklich, sie hat eine sehr zentrale Rolle in dieser Welt, in dieser Geschichte. Und da tat ich mich dann so ein bisschen schwer manchmal, muss ich sagen.
Fand ich nicht. Ja. Ich fand Emily Blunt war ziemlich fantastisch. Ja. Aber ja, mag sein. Ich habe auch ein bisschen im Kino ab und zu mal gehört, dass hier und da mal gekichert wurde bei manchen Szenen. Was ich allerdings, wir müssen jetzt, ich muss jetzt noch was sagen und dann kommen wir zum Spoiler-Teil, glaube ich.
Ja, wir wollten noch kurz, mir fällt noch was anderes ein. Auch sowas, da bin ich ja ein bisschen im Zwiespalt, weil ich glaube, das ist ja auch der starken Inszenierung so ein bisschen geschuldet. Es gab auch so manchmal so, wir haben ja gesagt, es ist ein Fluchtfilm, aber manchmal so ein bisschen Verstecke- und Wegrennszenen, wo ich denke,
Früher schneiden
vielleicht. Da war das Gefühl für den Raum irgendwie seltsam. Also du hast halt als One-Shot, das ist an sich eine stark aufgebaute Szene, aber andererseits schleicht halt jemand 2 Meter von jemandem entfernt lang und der andere kriegt das halt nicht mit, wo ich denke, das reißt mir jetzt auch ein bisschen raus. Das hat mich so ein bisschen, hast du Obi-Wan gesehen, diese komische Miniserie bei Disney Plus? Das reißt mich, hat mich so daran erinnert. Da gibt es die eine Szene, wo er aus so einer imperialen Basis flüchtet mit der, Gott, ist das eigentlich, wer ist denn das eigentlich nochmal? Ist das die kleine?
Leia.
Ist das die kleine Leia? Oh Gott, du weißt ja mehr als ich.
Jedenfalls, ich hab die erste Folge gesehen.
Versteckt er sie halt unter seinem Mantel und die laufen da raus inzwischen diesen ganzen Truppen entlang, wo ich denke, und so ein bisschen musste ich daran manchmal denken, auch wenn die Szenen wesentlich stärker inszeniert werden. Wie gesagt, deswegen meinte ich, es ist wahrscheinlich diesem One-Shot und du willst irgendwie alles ins Bild bekommen, geschuldet. Das hatte schon eine gewisse Action und Dynamik, aber da musste ich auch so ein bisschen Suspension of Disbelief und so.
Wir haben mal hier abends was aufgenommen und ich saß hier auf dem Boden und Markus ist 1 Meter an mir vorbeigelaufen, hat mich nicht gesehen. So,
nur, aber da war es auch dunkel.
Nur das am
hier
Rande.
Die Szenen, über die ich rede, die sind alle am Tag.
Deswegen sind es ja auch 2 Meter und nicht 1 Meter. Nur das am Rande.
Aber das sind so, deswegen meinte ich, es ist halt auch nicht was mir jetzt den kompletten Film verhagelt, aber was ich zwischendurch immer mal so ein bisschen rausgerissen hat und nicht so ganz mir den Zugang ermöglicht hat.
An sowas störe ich mich ja immer selten, aber ist okay. Ich muss dann jetzt noch sagen, das große Finale. Also bevor wir darauf eingehen im Spoilerteil, ich fand, man hat gemerkt, dass es effektiv ist und alle, die sagen, dass es nicht effektiv wären, die lügen, denn im Kino wurde es sowas von mucksmäuschenstill, als diese letzten 15, 20 Minuten zu sehen waren. Keiner hat sich bewegt, keiner hat ein Wort gesagt. Ich glaube, das war ein echt großer Kinomoment, auch größer als viele es sich letztlich dann eingestanden haben oder noch realisiert haben. Ich fand, das war einer der Kinomomente dieses Jahres bisher, weil es ja auch irgendwie ein Abschluss für Steven Spielbergs Blockbuster-Kino sogar ist, weil er ja so
das ein bisschen so, ne?
Genau, weil er da ja wirklich so einen Zirkelschluss irgendwie gemacht hat. müssen wir gleich drüber reden. Aber
das ist schwierig, ja.
Aber es, ich habe in der Kritik geschrieben, es war fast eine andächtige Stille auf einmal. Mhm. Und ich glaube, die hast du auch wahrgenommen.
Ja, absolut. Also ich war da auch, mir fehlte da ein bisschen dieser emotionale Unterbau, der das noch ein bisschen wuchtiger gemacht hatte, weil ich halt vorher nicht so komplett bei den Figuren war. Aber ich war trotzdem absolut gebannt. Also ja, auch Inszenierung wieder, was trägt da halt viel dazu bei. Und was das für eine Intensität und für ein Tempo einfach hat und was da abgefeuert wird, ja, und so. Also auch da kommt dann wieder eine Sache mit Effekten, wo ich dann denke, ah, kurz mal wieder, jetzt bin ich wieder kurz raus. Aber das kommt auch erst ganz dann am Ende, ist dann okay. Aber vorher, das hat schon das drin. Und da ist auch, also muss man auch sagen, Colin Firth wieder finde ich auch ziemlich stark.
In der Szene.
Der, ja, genau. Der hat auch wirklich, ich mag ihn ja generell sehr und er hat halt gern nochmal sowas, ja, er spielt das oft gern subtil, wenn er so, er hat keine, die ganz großen Gefühlsausbrüche sind eher selten. Mhm. Viele können das vielleicht irgendwie sagen, er kann es vielleicht nicht, aber das würde ich nicht behaupten. Bei ihm brodelt das immer so ein bisschen, ja, an der Oberfläche. Und hier ist auch so eine Paraderolle dafür. Mhm. Und er ist auch, das kann man dem Film zugutehalten, wir hatten es ja schon angeschnitten, aber er versucht halt den Figuren irgendwie immer Profil zu geben, auch dem Bösewicht und so, da wird halt so angeschnitten, was so seine Hintergrundgeschichte ist, warum er so ist, wie er ist. Es wird halt alles nur so ein, ja, bisschen angerissen, aber ist ganz nett. Und da hat er wahrscheinlich auch seine stärkste Szene mit minimalen, ja, Einsatz, ja, und so, ja, finde ich auch. Das trägt dann zu diesem Ganzen dabei und zum Ganzen dabei und dann ist man wirklich, also da war ich auch wirklich an die Leinwand absolut gefesselt.
Ja,
also,
ja, ja, das ist schon großartig gewesen. Ja. Deswegen würde der Film von mir 4 von 5 Sternen bekommen. Mhm.
Das ist doch mal eine starke Wertung. Bei mir sind es am Ende tatsächlich nur, muss ich sagen, 3, aus den genannten Gründen. Ja, also es schrammt vielleicht an, es ist, glaube ich, eine ziemlich deutliche 3 für mich. Was für mich ja auch okay ist. Viel oft wird ja da draußen gesagt, oh, 3 ist ja wirklich richtig kacke. Aber für Spielberg-Verhältnisse ist es vielleicht auch nicht so dolle, aber es ist eine solide Wertung. Ich war mitgerissen die meiste Zeit, aber es gab halt immer mal wieder so Punkte, die mich dann doch nicht ganz haben teilhaben lassen an dem ganzen Spektakel, was da so passiert ist. Deswegen ist es für mich jetzt doch einer der schwächeren Spielberg-Filme auch insgesamt.
Ja, ja. Gehen wir in Spoilerteil.
So ein Mini-Spoilerteil, genau.
Mini-Spoilerteil. Ja. Also,
Achtung, Alarm,
genau.
Jetzt habt ihr noch Chance, falls ihr irgendwo sitzt, falls ihr in der Badewanne sitzt, wir müssen es ein bisschen hinauszögern.
Genau.
Müsst ihr jetzt schnell raus, Handy, ja, ausschalten und so,
platsch,
jetzt
platsch,
ist
platsch, 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 platsch,
platsch, platsch. So, gut nachgestellt. Pascal hat sich auch extra ausgezogen.
Ja.
Ich hätte beinahe Kaspar gesagt. Das ist ein altes Problem von mir, egal. Und so, jetzt geht's los.
Social Network 2 Trailer.
Okay. Ich dachte, du hast kein Internet.
Nee, ich habe auch eigentlich, ja, alles.
Okay, Spoilerteil abgesagt, jetzt ist.
Nein, also ja, es gibt Aliens.
Ja.
So. Und für den Zuschauer ist es ja tatsächlich schon ab der Mitte des Films klar, wenn, ja, Josh O'Connor das erste Mal seine Informationen da zeigt, seiner Freundin. Und am Ende, wir reden über das Ende, oder?
Ja, wir machen jetzt keinen ausschweifenden Erklärteil.
Am Ende geht es im Prinzip einfach nur darum, die Welt davon in Kenntnis zu setzen, ja, über einen Nachrichtensender, der all dieses Archivmaterial, was seit 79 Jahren, wird im Film gesagt, gesammelt wird, also wirklich vom Zweiten Weltkrieg an bis Roswell und, was es alles so gab, in die Welt rauszusenden. Und ja, wir haben dann quasi unzählige Monitore, auf denen all diese Begegnungen gezeigt werden.
Der dritten Art.
Genau, Begegnungen der dritten Art gezeigt werden von irgendwelchen UFO-Sichtungen, Raumschiff-Sichtungen. Das sind ja auch riesige Dinger. Wir haben kleinere Verweise auf unheimliche Begegnungen der dritten Art.
Nämlich, ne? Das war nämlich dann gleichzeitig ein kleiner Kritikpunkt, den ich auch hatte, weil ich ja meinte, es ist nicht ein Ausgebot von Originalität, der sich damit aber ein bisschen erledigt hat, weil die Aliens sehen halt aus wie die 0815 Aliens aussehen, weiß ich nicht was, wie es die halt ganz typisch früher gab, Akte X, bei sonst wie. Aber es ist halt so, dass wirklich angedeutet wird, es spielt in einem Universum, wie unheimlich Begegnungen der dritten Art. Du siehst diesen markanten Felsen mal auf so einem Bildschirm, du siehst auch dieses Farben-Lichtspiel auf dem anderen Bildschirm. Deswegen müssen die halt einfach so aussehen, wenn es um die gehen soll, mehr oder weniger. Also der Kreis ist schon da.
Das ergibt und schon Sinn. Ich finde, man kann Aliens immer so als diese Marsmännchen zeigen.
Ja, ich finde es immer ein bisschen, ne? Also, ja.
Und gerade für so einen klassischen Alien-Film.
Ja, genau, aber deswegen, weil dieser klassische Rahmen ist. Sonst bin ich dem ein bisschen überdrüssig, wenn ich sowas im neuen Film mir angedreht werden sollte.
Genau, und da ist dann eine Nachrichtensprecherin, die das kommentiert, bla bla bla. Und irgendwann wird dann Das Ur-Alien.
Ja, der Alien-Opa.
Der Alien-Opa. Alien. Der Typ Opa. Da aus Roswell quasi, ne? Den sie da,
wahrscheinlich.
Der da auf dem Boden saß, den sie dann
veralt und gebrechlich
ausnahmsweise mal nicht misshandelt haben. Mhm. Oder vielleicht auch misshandelt haben. Aber das sieht man nämlich auch, dass da viele Jahre schreckliche Dinge den Aliens angetan wurden. Genau. Und das Vieh. Das Alien-Vieh. Der Opi.
Das hässliche Ding.
Das hässliche Glubschaugen-Vieh. darf dann mit Margaret und Daniel
quatschen.
Mhm. Genau.
Die ja quasi die Messiahs sind.
Die erste extraterrestrische Völkerverständigung. Ja.
Irgendwie wurde ja auch so angedeutet, die beiden ergänzen sich auf irgendeine bestimmte Art. Das hat auch nicht so ganz hingehauen. Der eine versteht das und sie ist dann quasi der Aussender, aber keine Ahnung. Sie
ja, genau. Wird ja dann auch irgendwie auch ein quasi noch in einer recht großen Szene, weil man ja auch die, also Coleman Domingo als Hugo spielt ja auch noch mit. Den sieht man dann irgendwie immer in so einer Lagerhalle, wo die Leute die ganze Zeit was bauen und man denkt, was geht da ab?
Park?
Ja, früheres Wardex-Mitglied, was dann die Segel gestrichen hat. Und da haben sie ja dann quasi das Elternhaus von Margaret nachgebaut, um quasi die Erinnerung zurückzuholen, dass sie schon mal Kontakt mit den Aliens hatte. Genau. Und deswegen eine ganz schöne Idee dabei, die dann auch erklärt wird, ist mit den Tieren, warum sie aussehen wie Tiere, ne? Damit es vertraulicher wird. Schöne Idee.
Ja, ganz süß, wenn die Tiere dann auch noch schöner
aussehen. Ja, aber echt eine tolle Idee.
Die Idee ist ganz süß, aber dem verdanken wir dann halt auch so einen hässlichen Fuchs und so einen komischen Rehhirsch, was auch immer. Und irgendwas, was noch.
So ein Rammler.
Ein Rammler, genau, Rammelbock.
Ein Rammelbock, ja. Ja, und ich fand, das war schon eine Gänsehaut-Szene, weil das wirklich, das hatte einfach was Großes, es war eigentlich so ein Spielberg-Kino-Moment. Also,
angemessen auch der Thematik und dem Inhalt, um den es geht, was die Weltordnung halt komplett umwirft.
Genau, und dass wahrscheinlich diese Offenbarung jetzt über die Aliens halt den Dritten Weltkrieg verhindert. So, ja. Ne? Also hoffentlich nicht mit dem Gedanken, okay, die müssen wir jetzt fertig machen.
Aber das ist zumindest nicht das, was der Film
transportieren will. Nein, der Film sagt, das ist
bei der Menschheit weiß man nie, aber genau.
Das ist eher ein Film für Verständigung. Ja, und, richtig. Fand ich saumäßig.
Ja, aber wirklich auch, stimme ich dir, wie gesagt, im großen Teil zu, wenn ich nicht ganz so drin war, aber das Ende ist wirklich stark und auch ein sehr guter Schlusspunkt einfach gesetzt.
Ja, es wirkt wie ein Ende.
Genau, ja, aber auch wirklich der, was dann halt angedeutet wird, der flüstert ihnen irgendwas zu, was jetzt... Zur Verständigung, zur Befriedung, zu irgendwas beiträgt.
Wir kommen nicht in Frieden.
Wir kommen in friedliche Absicht. Und dann sagt Emily Blunt, glaube ich, nur noch so ein Listen und dann ist der Film zu Ende. Also die Botschaft, die der quasi mitgeteilt wird, jetzt nicht wortwörtlich nochmal irgendwie ausbuchstabiert. Das hätte auch der Magie, glaube ich, geschadet eher.
Das haben wir auch in 2,5 Stunden mitbekommen, worum es geht.
Genau, deswegen. Aber andere Filmemacher hätten, glaube ich, dann noch gesagt, und wir müssen alle hier zusammenhalten. Deswegen ist das ein sehr schöner Schlusspunkt gewesen. Und ja, also das Finale reißt schon nochmal ein bisschen raus, wenn man zwischendurch vielleicht mal wie ich ein bisschen
verloren hat. Ich fand auch, wie der Film sich da so irrsinnig drauf hin verdichtet einfach. Ja. Ne? Für mich ein grandioser Film, aber... Bildet euch selbst nur.
Ja. Ich weiß gar nicht, hast du mal so ein bisschen geguckt, wie die, wie so der Tenor insgesamt ist?
Also ich habe eher so...
ich habe es noch nicht geschaut, ist ja noch alles so ziemlich frisch.
Kannst du mal, warte mal, ich, also...
Noch habe ich, gerade habe ich wieder Internet, es kommt und geht.
Ah, warte mal, ich habe auch, warte, pass auf. Close your die.
Es kommt und geht mit diesem
Spiel, das hier irgendwie fliegt. Durchwachsen aufgenommen wird.
Also vom Publikum glaube ich auch, bei Kritik weiß ich gar nicht.
Also die Filmplatzkritik ist ziemlich gut.
Die liest sich auch wunderbar, bestimmt. Und es gibt auch noch sogar ein YouTube-Video dazu, muss man auch nochmal sagen.
Stimmt, da war auch jemand.
Da war auch jemand, den wir kennen.
Den ihr kennt, ja. Ihr müsst doch mal schreiben, wenn ihr, ob ihr mal wieder öfter Markus und mich im Podcast hören wollt. Ja? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt.
Ja, genau, dann machen wir es vielleicht einmal im Jahr.
Er lädt.
Beim nächsten Spielberg. Wie alt ist der Steven? 79, ja?
79, ja. Er lädt.
Was hat Steven noch so vor in nächster Zeit? Hat er was vor? Hat er was angekündigt noch?
Der hat doch immer was vor, oder?
Ja, was vor hat er bestimmt, aber ist irgendwas angekündigt. Übrigens noch nachgeliefert, ich hab's aber hier noch offen. Shakespeare in Love war es tatsächlich. Ne? Okay. Nochmal um den Bogen zu schließen und 7 Oscars waren es für den. Okay. Das nochmal am Rande.
Kritiken 84%.
84. Und
Publikum ist noch nicht da. Ja. 140 Reviews, 84% top.
Ja. Ja.
Top-Film, ey, da bin ich doch genau
drin. Bei Rotten Tomatoes muss man sagen, ne, das ist, ich glaube, drei Sterne von mir wäre jetzt quasi auch eine positive Kritik. Also das heißt auch nicht, dass die alle überschwänglich sind, aber insgesamt schon positiver Tenor.
Tenor, ja.
Genau, das glaube ich auch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Diskrepanz da ein bisschen, ist ja dann Naja, ist, wie du meintest, die Kampagne wird ihm vielleicht ein bisschen auf die Füße fallen. Es ist bestimmt dann nicht das, was viele erwartet hatten. Könnte mir vorstellen, dass da die Schere zwischen Publikum und Kritikerscore wieder ein bisschen auseinandergeht.
Ja.
Genau. Ein Napoleon-Film, ach ne, Napoleon-Miniserie? Hm. Und Frank, Bullet-Film wollte er, glaube ich.
Ja, das Ding ist durch.
Das Ding ist durch, haben sie abgesagt?
Mhm. Okay. Da hat er sich mit Bradley Cooper verstritten.
Ja. Ups. Naja,
gut. Ja.
Bradley Coopers Ego wird auch mal größer.
Ja, der sollte aber mal Spielberg sein lassen.
Würde ich auch.
Das soll man nicht tun, als wenn er der neue Spielberg ist. Ja?
Würde ich auch ein bisschen behaupten. Also gerne ich Bradley Cooper auch sehe vor der Kamera, muss man ein bisschen aufpassen. Ne?
Ja.
Ja, also sonst ist konkret nicht so richtig bisher, okay. Versorgung für mich. Also,
ja, mal gucken, überraschen. Noch was macht.
Man hofft natürlich bei den Großen, dass da immer noch was kommt. Aber er wirkt jetzt, ist jetzt wie einer, der...
Der könnte nochmal.
Voll im Saft.
Ja, ja.
Ja, absolut.
79 voll im Saft, sehr schön.
Und dann vielleicht auch ohne, bald wahrscheinlich ohne John Williams leider, aber...
Und auch ohne Aliens, sage ich.
Und auch ohne Aliens,
das gibt es nicht mehr von ihm.
Genau, also das wäre eigentlich enttäuschend nach diesem, nach diesem Bogen, den er jetzt hier...
Außer er macht Disclosure Day 2.
Da erfährt man dann, was das Alien am Ende gesagt hat.
Ja,
ja, bloß nicht.
Ich muss aufs Klo.
Listen. I have to take a shit. Ja, und alle lachen und sind wieder vereint. Ja, nee.
Ja.
Das ist es denn, denke ich, oder?
Das ist es.
Ja, das ist es.
Haben wir eine Stunde voll.
Habt ihr einen guten Eindruck bekommen? Ja, dann vielen Dank, Pascal, dass du hier warst und deine Disclosure Day disclosed hast, ja, Meinung,
ich,
wie auch immer.
Ich habe mich disclosed.
Du hast dich richtig disclosed.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich bin gern gekommen.
Ja.
Was? Erschien?
Ja. Ich hoffe, das wird sich bald wiederholen. Also beides.
Ja.
Und genau, wir danken natürlich auch euch da draußen. Ich sehe auch gerade, wow, zwischendurch gar nicht so auf die Zeit geachtet, aber wir haben eine ziemliche Punktlang mit einer Stunde gemacht. Das ist doch immer wunderbar.
Was gibt's nächste Woche?
Oh, da stellst du mich natürlich vor eine Herausforderung, wo ich immer schlecht bin, ne?
Toy Story?
Nee, Toy Story, wir haben zwar Preview, aber der Start ist, glaube ich, noch eine Weile hin.
Ach so.
Nächste Woche gibt es auch wieder einen Podcast.
Bist du sicher?
Ja, ich denke schon.
Check mal die Lage.
Ich versuche wie immer ganz professionell die Verabschiedung in die Länge zu leiten.
Ja.
In die Länge zu ziehen.
In die Länge zu leiten.
Dadurch, dass ich hier nebenbei gucke, kann ich nicht mehr richtig sprechen,
nein,
weil dann fällt es auf.
Ja, ne? Ja, ich muss ja auch mal gucken. Also nächste Woche ist mit Sicherheit ein ganz toller Podcast. Wahrscheinlich geht es irgendwie um
Robin Hood.
Um Robin Hood, ja?
Mhm.
Ist es so?
Robin Hood, ja.
Okay.
Ah, ja. Um den Tod von Robin Hood. Spoiler, nein. Ja, Death of Robin Hood kommt nächste Woche mit Hugh Jackman.
Ach, okay.
Genau. Und danach dann Supergirl. Ja, jedenfalls vielen Dank an euch, die ihr jetzt uns so lange gehört habt, auch wenn wir den eigentlichen Film erst in der zweiten Hälfte besprochen haben. Ich hoffe, das ist euch genehm gewesen, nichtsdestotrotz. Und genau, wenn ihr Anmerkungen habt, dann immer gerne an leinwandliebe@filmstarts.de, unsere altbekannte E-Mail-Adresse. Natürlich auch als Kommentar bei Spotify, da lesen wir euch auch immer gern. Und bewertet, abonniert, macht alles, was ihr so denkt. Und dann seid ihr hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder dabei. Macht's gut.